Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Wisst ihr, was eine Plexusparese ist? Der Plexus brachialis ist ein Nervengeflecht an der seitlichen Halsseite und versorgt die Schulterregion und den gesamten Arm mit Gefühl und Bewegungsimpulsen für die Muskeln. Und eine Parese ist eine teilweise Lähmung oder Schwäche von Muskeln aufgrund einer gestörten Nervenfunktion. Dies kann durch Verletzungen oder Erkrankungen des Nervensystems verursacht werden. Heute haben wir zwei ganz besondere Gäste bei uns, Miriam und Ilse vom Verein Plexus Kinder. Sie setzen sich leidenschaftlich für Kinder ein, die von einer Plexusparese betroffen sind. Eine Lähmung, die durch Verletzung der Nerven an der Halsseite entsteht und den Arm beeinträchtigen kann. Plexus Kinder e.V. engagiert sich dafür, betroffene Familien zu unterstützen und aufzuklären. Und wir freuen uns darauf, mehr über eure Arbeit und die Bedeutung eurer Mission zu erfahren. Herzlich willkommen, liebe Ilse, liebe Miriam. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht können wir einfach mal einsteigen mit der Frage, wie viele Menschen sind denn eigentlich von dieser Art der Lähmung betroffen und wie äußert sich das?
Da gibt's keine genauen Zahlen. Also das ist in den allermeisten Fällen eine Verletzung, die durch einen Geburtsschaden entsteht. Das wird aber statistisch nicht erfasst. Und in den allermeisten Fällen sind die betroffenen Kinder nur kurzfristig oder leicht betroffen. Das heißt, es gibt eine Überdehnung dieser Nerven und es erholt sich dann auch wieder. Und die Kinder gehen dann ihres Weges und das Leben geht dann weiter. Es gibt nur einen ganz kleinen Bruchteil von Betroffenen, die einen wirklich schweren Nervenschaden haben. Und das sind auch die Menschen, die auch über viele, viele Jahre uns erhalten bleiben, die wir auch kennen über viele Jahre. Wir möchten aber trotzdem alle informieren und alle brauchen die gleichen Informationen. Also da, es gibt so ein paar Zahlen, so und so viele tausend Geburten passiert halt dieses Steckenbleiben und dann noch ein Bruchteil davon hat halt einen bleibenden Schaden, aber es ist ganz, ganz schwierig, da irgendwelche Zahlen auszugeben.
Und wie kam es für euch dazu, den Verein zu gründen? Was waren so eure Beweggründe?
Als ich vom Krankenhaus entlassen wurde, wurde uns immer noch so mehr oder weniger gesagt, das wird schon. Und es wurde aber nicht schon. Ich hatte das große Glück, dass mir der Dr. Barm in Aachen empfohlen wurde. Das ist ein Chirurg, der sich darauf spezialisiert hat, diese Kinder zu behandeln. Also wir wussten relativ früh schon, dass es eine Möglichkeit gibt, ein Kind operieren zu lassen, wenn es notwendig sein sollte. Und waren also relativ frühzeitig schon da. Mein Sohn wurde mit 7 Monaten das erste Mal operiert. Und damals gab es schon eine Betroffenengruppe in einem Online-Forum. Und ich hatte das also auch gewusst. Ich war da aktiv und mein Sohn war schon operiert worden und Ilses Sohn sollte operiert werden. Also stand kurz davor.
Ja, genau. Also wir standen kurz vor der Operation. Wir sind auch in mehrfach anderen Krankenhäusern gewesen aufgrund der Empfehlung unserer Klinik mit dem Ergebnis, dass wir in dem Krankenhaus angekommen sind und der Arzt eigentlich jedes Mal richtig wusste, was eine Plexusparese ist. Da wusste ich schon mehr fast wie der Arzt. Von da an habe ich gewusst, wir sind hier falsch. Und durch einen glücklichen Zufall habe ich auch die Adresse bekommen vom Dr. Bahn. Habe nur dort angerufen, mit der Sekretärin telefoniert, geschildert die Thematik, das, was Lars eigentlich kann, eigentlich nichts. Ja, bei ihm sind auch komplett die Finger, alles betroffen und von daher hat die Sekretärin uns gesagt, sofort kommen und wir haben dann bei der ersten Untersuchung schon gewusst, wir sind ein sehr schwerwiegender Fall und haben dann dort auch gleich schon den OP-Termin bekommen.
Da weiß man natürlich gar nicht so genau, was passiert. Also ja, das kann einem auch keiner erklären. Das Nervengebiet liegt direkt unter dem Schlüsselbein, also hier an der Halsseite. Das wird dann frei präpariert und erst dann weiß man, was eigentlich kaputt ist. Und dann wird innerhalb von dieser Operation entschieden, was gemacht werden kann, um das zu reparieren. Also man kommt dahin, man weiß gar nicht, was erwartet mich, was muss ich mitnehmen an Dingen, wie lange bleibe ich im Krankenhaus, wie geht es danach weiter. Und so hatten wir uns damals das erste Mal getroffen.
Genau, über diesen Online-Austausch, den einfachen, also das war nur über E-Mail, ein Forum über E-Mail schreiben. Leider kann man die Schädigung über ein MRT oder ein sogenanntes EMS nicht feststellen, wie schwer die Nerven beschädigt sind. Das kann er ja erst feststellen, wenn er aufoperiert und dann die Sachlage sieht.
Puh. Und später war das halt so, dass wir uns, wie gesagt, auf den Weg gemacht haben. Beide Kinder wurden mehrfach operiert. Das war alles sehr, sehr schwierig. Und wir haben einfach auch gemerkt, wie wichtig es ist, mit anderen Betroffenen zu sprechen und wie gut es uns auch getan hat, miteinander uns auszutauschen. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir möchten einfach auch anderen helfen. Und haben dann 2008 habe ich die Internetseite neu gemacht und auch diesen Namen Plexuskinder dann auch verwendet. Den gab es schon in der Wissenschaft, aber das war halt ein gängiger Begriff, der auch nicht so sperrig war wie geburtstraumatische plexusbrachiale Schädigung. Und dann haben wir 2010 hier in Ulm den Verein gegründet.
Schön.
Mit dem Arzt quasi, der die Kinder operiert, mit dem Dr. Bahm. Und mit dem Rechtsanwalt, mit der Kanzlei, die Kinder quasi bei den gerichtlichen Scheidungsprozessen vertritt. Unsere Männer und auch Mirjams Vater. Und dann waren wir 7 Mitglieder, um den Verein gründen zu können.
Mhm. Und das war dann auch gleichzeitig unser erstes Jahrestreffen in 2010. Das haben wir hier in Ulm veranstaltet. Ja. Und interessanterweise kamen damals Kinder, die immer noch bei uns aktiv sind, die inzwischen erwachsen sind. Unsere Kinder sind ja jetzt auch inzwischen erwachsen. Ja.
Schön. Ach, klasse. Toll, dass ihr euch das getraut habt, so weit zu gehen, diesen Verein zu gründen. Eine richtig klasse Sache. Wie weit hilft denn die OP den betroffenen Kindern, in Zukunft ganz normal zu leben?
Also das mit normal ist immer so ein schwieriges Wort. Also man muss sich das so vorstellen, Nerven sind dehnbar bis zu einem bestimmten Punkt, wie so ein Gummiband.
Ja.
Und in den allermeisten Fällen sind die Nerven einfach nur überdehnt und nicht gerissen oder aus der Wirbelsäule ausgerissen. Bei so Dehnungsverletzungen wird üblicherweise nicht operiert. Die Kinder machen Physiotherapie und in den meisten Fällen erholen die sich und brauchen gar keine Operation. Wenn aber jetzt ein Nerv tatsächlich gerissen ist, versucht der Nerv wieder zusammenzuwachsen und das funktioniert natürlich nicht. Ein bisschen Strom geht meistens immer noch durch, aber halt nicht genug, um auch die Muskeln anzusteuern. Mhm. Wenn der Nerv aus der Wirbelsäule rausgerissen ist, dann kann natürlich gar nichts funktionieren. Also dann läuft natürlich gar kein Strom dann durch. Und das muss man natürlich dann abwägen. Was sehe ich an Bewegung? Das kann man, wie gesagt, wie Ilse gesagt hat, einfach nicht bildgebend darstellen. Ich sehe es anhand von der Bewegung des Kindes. Und bei meinem Sohn war das so, der war 7 Monate alt. Wir waren beim Dr. Bahm, der hat dann einfach seinen Oberarm festgehalten und ihm einen Schlüssel vor den Mund gehalten. Und er konnte den Arm nicht zum Mund führen, weil das ist eine Bewegung, dafür braucht man den Bizeps. Und da war es relativ klar, Bizeps funktioniert nicht so, wie er sollte. Eine Operation, je nachdem, was man an Schaden vorfindet, werden verschiedene Dinge gemacht. Bei meinem Sohn wurde ein Nerv aus dem Bein entnommen und oben eingesetzt. Das muss man sich dann vorstellen wie so eine leere Makaroninudel.
Wow.
Und man hofft, dass der Nerv dann dadurch wieder durchsprost. Das dauert aber sehr, 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 sehr lange. Und man muss die ganze Zeit Physiotherapie machen.
Ja.
Beim Lars war es damals dann so, beim Lars waren 2 Nerven zerrissen und 2 Nerven komplett ausgerissen aus der Halswirbelsäule. Und dann sind dann quasi auch Spendernerven aus dem linken Bein entnommen waren und sind dann oben im Plexus transplantiert worden. Und beim Lars wurde dann quasi 4 Bahnen auf die 2 funktionstüchtigen Steckdosen angeschlossen. In der Hoffnung, dass was kommt. Ich sag mal, es ist viel gekommen für uns, aber natürlich nicht das, was ein gesunder Arm ist. Also er bekommt so wenig Input, die Nerven, und bei ihm ist jetzt zum Beispiel so, dass der Arm kürzer geblieben ist, der ist 12 cm kürzer, er hat keine, ganz wenig Fingerbewegung, also Lars hat zum Beispiel eine totale Plexusparese, nennt man das, der hat eine obere und eine untere.
Ja. Und vielleicht kann man sich so vorstellen, wenn ich bei einer Marionette einen Faden durchschneide und den neu verknote, dann sieht es hinterher ein bisschen anders aus. Es funktioniert zwar, aber es sieht ein bisschen anders aus.
Ja.
Und dadurch halt, wie gesagt, es kommt ein bisschen was an, aber nicht so viel, wie es eigentlich sonst gewesen wäre. Die Muskeln wachsen nicht mit, auch die Knochen können anders wachsen. Oftmals sieht das Ganze so ein bisschen anders aus. Und dann kommt dann noch hinzu, dass ich auch ein anderes Bewegungsmuster entwickle. Ich laufe so ein bisschen anders. Wir hatten jetzt am Anfang nur von Kindern gesprochen. Es gibt natürlich auch Erwachsene, die das haben, also frühere Plexuskinder oder aber auch Menschen, die das durch einen Unfall haben.
Mhm.
Das kommt ganz oft vor bei Motorradunfällen.
Ah.
ein ganz typischer Motorradunfall. Mhm. Es kommt auch bei anderen Sportunfällen vor, auch teilweise sind es Arbeitsunfälle und ähnliches. Und da ist aber die ganze Situation ganz anders. Die Kinder, die wachsen damit auf, die kennen das nicht anders. Für die ist das relativ normal. Die Erwachsene haben einen funktionsfähigen Arm, funktionsfähige Hand gehabt. Mhm. Auf einmal geht dann wahrscheinlich gar nichts mehr. Und die Erwachsenen berichten von ganz furchtbaren Schmerzen. Also das können wir von den Kindern nicht so erfragen.
Können wir sagen, das berühmteste Beispiel war der Kaiser.
Ja, der Kaiser Wilhelm war also der hatte einen geburtstraumatischen Schaden. Ja. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die zum Beispiel einen Unfall hatten und ähnliches. Wir haben zum Beispiel einen Mann, der war bei der Bundeswehr, der Tim Focken, und der ist im Einsatz verletzt worden und hat durch eine Schussverletzung eine Plexusparese. Die Situation ist einfach eine ganz andere. Ja. Trotzdem finden wir es auch immer wichtig, auch für die Familien, auch den Kindern zu zeigen, was ist denn alles möglich, auch mit so einer Einschränkung.
Ja. Auf jeden Fall.
Und auch da ist die Aufklärung wichtig. Und ich habe immer wieder Anrufe von Menschen, die weit über 50 sind, die sagen, ich habe noch nie einen anderen Menschen getroffen, der das auch hat.
Wow. Wie kann das sein? Ich meine, wir leben hier in Deutschland. Normalerweise ist man doch hier sehr gut vernetzt und verbunden.
Ja.
Es ist halt einfach selten. Früher hat man darüber gar nicht aufgeklärt. Da wurde dann einfach gesagt, das wird schon. Okay. Und die meisten, die wursteln sich durchs Leben. Mhm. Versuchen halt dann irgendwie zurechtzukommen. Viele Erwachsene berichten einfach davon, dass sie gar nicht so sehr Probleme mit dem betroffenen Arm haben, aber mit der anderen Seite, weil die alles übernehmen muss im Alltag. Und die haben dann auch später in ihrem Berufsleben durchaus Einschränkungen, weil die einfach da an ihre Grenzen stoßen. Heutzutage ist einfach vieles besser, aber deshalb engagieren wir uns ja auch immer noch, obwohl unsere Söhne erwachsen sind, weil wir immer wieder neue Familien erleben, die genau nicht aufgeklärt werden, die nicht wissen, was für eine Art von Therapie jetzt angebracht ist. Gibt es überhaupt eine Operation? Wie kann es denn weitergehen? Was ist mit Inklusion? Wie kann ich dann später einen Beruf erlernen und ähnliches? Hm. Es gibt immer wieder positive Beispiele, dass ich Anrufe auch durchaus von Fachärzten bekomme, die mich anrufen, aber auch genau das Gegenteil. Und deshalb finden wir es weiterhin wichtig, dass wir uns hier engagieren.
Auf jeden Fall, das ist es.
Ja. Bei unseren Online-Meetings, die mir ja jetzt oder Miriam auf den Weg gebracht hat, machen wir ja monatlich diese Meetings. Da kommen immer wieder neue Familien dazu, frische Familien mit Babys, die noch operiert werden müssen, die schon frisch operiert sind, wo wir auch das dann miteinander vermitteln, dass die sich kennenlernen, so wie wir damals. Kannst du mir sagen, wie muss ich mich vorbereiten auf diese Operation? Was muss ich machen? Was muss das Kind anziehen? Und so weiter. Also, ja, das ist jedes Mal spannend, wer Neues dazukommt. In jedem Meeting kommt irgendwie wieder ein neuer, entweder Eltern oder ein neuer Erwachsener-Plexus-Geschädigter dazu.
Mhm, das glaube ich. Kann man sagen, dass ihr, seitdem ihr euch gegründet habt, 2010, gewachsen seid? Wo steht ihr heute? Wie groß seid ihr als Verein und wie finanziert ihr euch überhaupt?
Ja, also das mit der Vereinsgröße ist aber so eine Sache, weil bei uns ist es ja so, wir möchten allen alle Informationen anbieten. Und wie ich sagte anfangs, die meisten Kinder sind nicht langfristig betroffen. Die Eltern müssen im ersten Lebensjahr Physiotherapie machen, die müssen sich vorstellen beim Facharzt und dann ist es meistens wieder gut. Das heißt, dann sind wir gar nicht mehr notwendig und da freuen wir uns ja auch dann drüber. Ja. Die anderen, die natürlich langfristig betroffen sind, die bleiben uns erhalten, die kommen auch sehr, sehr regelmäßig zu den Jahrestreffen. Es gibt jetzt Kinder, die sind jetzt, wie gesagt, die waren am ersten Mal dabei, die sind jetzt dann im Oktober wieder dabei. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Gruppe. Wir merken aber auch, dass wir jetzt inzwischen auch insoweit ankommen, dass uns, wie gesagt, auch die Fachärzte anrufen, dass wir auch da Kontakte haben. Wir arbeiten jetzt auch mit dem Verband der Gynäkologen zusammen, mit der DGGG, die auch jetzt unsere Informationen weitergeben. Wir wären eigentlich gar nicht mehr so gerne so notwendig, aber wir fühlen, dass wir es halt doch noch sind. Und auch in diesen Gesprächen merken wir immer wieder, wie wichtig das für die Familien ist, für die Betroffenen ist, sich auszutauschen. Ich weiß noch, bei einem der ersten Treffen, da kam ein Junge, der hat sich wirklich gesträubt mit Händen und Füßen. Der wurde von seiner Mutter reingezerrt. Der war vielleicht so 5 oder 6, weil er dachte, er sei der Einzige. Und dann kam er rein und dann hat er den Lars von der Ilse gesehen. Und auf einmal ging bei ihm so die Sonne auf und er dachte, oh, ich bin nicht der Einzige. Mhm. Und deshalb machen wir das Ganze.
Schön. Ja. Ach toll, das ist ja eine schöne Geschichte. Klasse. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es auf beiden Seiten irgendwie Bedarf gibt, zu arbeiten, sowohl auf Elternseite als auch auf Kinderseite. Nun bin ich aber auch Mutter eines 10-jährigen Sohnes. Insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch die Eltern schon stark leiden unter dieser Prozedur, mehrere Operationen, wie ihr eben gesagt habt. Man weiß nicht genau, was ist, was kommt, was wird da draus, wie ist mein Kind dadurch irgendwie eingeschränkt in seiner Zukunft. Habt ihr da irgendwie auch so eine psychische Betreuung oder geht das einfach durch diese Kommunikation, die ihr untereinander habt, dass man sich da helfen kann?
Also speziell psychische Betreuung haben wir nicht. Mhm. Also Seminar hatten wir mit geburtstraumatischer.
Das erste ist erstmal, glaube ich, das Bewusstsein. Ich habe ein Trauma erlitten, mein Kind hat ein Trauma erlitten und ich darf mir Hilfe holen. Mhm. Und das sage ich allen jungen Eltern, dass es unglaublich wichtig ist, diese Geburt auch zu verarbeiten, was da passiert ist. Völlig losgelöst von einer eventuellen juristischen Auseinandersetzung, zu der es auch kommen kann. Mhm. Aber dass es ganz, ganz wichtig ist. Und alle Mütter, mit denen wir sprechen, haben Schuldgefühle. Alle Mütter fühlen sich schuldig, obwohl die gar nichts dafür können. Ja. Und das ist immer ganz wichtig. Da ist auch dieser Austausch so wichtig. Wir machen auch immer bei unseren Jahrestreffen getrennte Workshops für Mütter und Väter. Und das ist immer ganz spannend. Es wird sehr, sehr schnell sehr emotional. Und man kann so sagen, die Mütter packen ihre Kinder in Watte und die Väter packen die Kinder wieder aus. Weil die immer das Gefühl haben, ich muss dafür sorgen, dass mein Kind auch normale Sachen macht und halt auf Bäume klettert. Und ich auch als Mutter stand unter dem Baum, habe so gewartet, dass das Kind runterfällt. Ja. Also ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Faktor und spielt halt auch dann für die Betroffenen selber.
Ja, also wichtig sind schon die Gespräche, was wir jetzt auch in den Meetings machen oder bei unseren Treffen, weil viele Frauen, die sind dann keine, sage ich mal, Frauen mehr, sondern die sehen sich nur noch als Krankenschwester ihr oder Therapeut ihres Kindes. Hm. Dem man auch gerne mal wieder sagen muss, du musst das auch mal vergessen. Du musst auch Zeit für dich nehmen, deine Hobbys weitermachen. Das Problem ist ja so, wenn man diese Voltaire-Therapie macht, was ja die meisten machen, das muss man ja 3 bis 4 Mal am Tag selber machen. Wow. Und wöchentlich fährt man dorthin zu der Therapeutin. Das ist schon in den ersten 2 Jahren eine sehr intensive Therapie, die dann doch so ist, dass sie meistens die Männer die Frauen überlassen, so du bist zu Hause, du therapierst unser Kind und ab da beginnt es oft schon Probleme zu geben. Als jetzt bei meiner Voltaire-Therapeutin war so, die hatte gleich meinen Mann mit ins Boot geholt, hat gesagt, okay, du bist der Vater des Kindes, du musst genauso dein Kind therapieren, du machst halt dann abends die Übungen oder am Wochenende und da hat deine Frau Zeit und du lernst die Übungen mit und das ist das, was ins Ungleichgewicht bringt, wenn manche bei Ehepartnern das so ist, dass die Männer sagen, du bist zu Hause, du therapierst das Kind, ich gehe ja arbeiten und verdiene das Geld, verdienst ja kein Geld sozusagen. Ja. Und einfach über dieses Thema zu sprechen, das ist ganz wichtig und vor allem ist auch wichtig, dass du selber jemand hast, der selber betroffen ist. Das ist ja so, bei einer Freundin war es dann auch so, na, im 3., 4. Jahr sagen die dann, du, wir wollen es nicht mehr hören, entweder lässt du jetzt helfen oder, ja, das ist einfach so, irgendwann hört halt das Interessante oder das Wichtige auf, jeder begibt sich ja wieder in sein Leben zurück. Und unser Leben ist doch so, wenn man so schwer betroffene Kinder hat wie Mirjam und ich, dass unser Lebensweg wird immer begleitet durch Therapie, immer nach den Kindern zu schauen. Und dann brauchst du auch jemand, mit dem du drüber reden kannst oder wo du dich austauschen kannst oder auch mal vielleicht weinen kannst, abkutzen kannst, auf gut Deutsch gesagt. Und das geht halt am besten mit Gleichgesinnte. Und bei uns zwei war es so, wir hatten uns das erste Mal live kennengelernt und es war eine Freundschaft fürs Leben. Ich weiß nicht, warum es war so. Ja.
Ja, und der Alltag besteht halt aus Essen, Schlafen, Turnen, wenn die Kinder klein sind. Also das wird 4-mal am Tag mit einem Säugling, das ist echt anstrengend. Ja. Man wird in der Praxis angeleitet und muss dann die Übungen zu Hause durchführen. Die ändern sich aber andauernd, weil das Kind sich verändert. Wir haben hier zu Hause auf dem Bügelbrett geturnt, das war schön hoch. Das Kind wird bei dieser Voltaire-Therapie in einer bestimmten Position gehalten und man muss bestimmte Reflexe auslösen, die quasi so ein Bewegungsmuster auslösen würden. Und das ist unglaublich schwierig. Und wir sind ja keine ausgebildeten Therapeuten. Ja. Und in dieser Doppelrolle Mutter-Therapeut, das ist einfach echt schwierig. Das ist so, wenn wir als Eltern Nachhilfelehrerin sind für unsere Kinder, ist auch schwierig.
Ja.
Und für die Kinder selber ist es natürlich auch so, die erleben das ja dann auch, weil ich muss immer zur Therapie, ich muss immer zum Arzt, mein Geschwisterkind vielleicht dann nicht so, warum ist es bei mir denn so? Ja. Das ist auch ein unglaublicher Druck. Und die meisten fangen an, so mit der Grundschule das Ganze zu hinterfragen. Also was ist denn hier los? Warum bin ich anders? Dann werden sie vielleicht gehänselt, kommen dann irgendwann auch an ihre körperlichen Grenzen, dass sie halt bestimmte Sachen einfach nicht gut können oder nicht gut genug können. Wenn die im Sportunterricht dann Mannschaften machen, möchte keiner in der Mannschaft sein, weil der kann ja nicht werfen und ähnliches. Yeah. Und das ist dann für die Kinder auch eine Belastung. Und yeah. Es gibt also auch dann Untersuchungen zum Thema Körperbild, dass diese Kinder sich immer mit gesunden Kindern vergleichen, mit Kindern, die keine Einschränkungen haben und nicht mit Kindern, die eventuell vielleicht auch irgendein Handicap haben. Yeah. Und das macht es dann unglaublich schwierig. Für viele Teenager ist es dann einfach eine zusätzliche Belastung. Und da sagen wir also auch aus eigener Erfahrung, wie unglaublich wichtig es ist, auch für die Kinder eine Unterstützung zu holen. Und das ist nicht das Elternteil und das ist vielleicht auch nicht eine Lehrerin, sondern vielleicht wirklich eine Fachkraft.
Ja, und ich sag mal, da gibt es auch sowas wie der Schulausflug, so wie beim Lars. Die gingen in der Klettergarten. Ja, der Lars kann halt da nicht mit. Haben die Lehrer gesagt. Also ich hätte ihn mitgeschickt und er hätte das gemacht, was er kann, weil er wusste das, dass er Sachen macht, wie weit er gehen kann. Und das sind halt schon so auch so Ausgrenzungsgeschichten, die natürlich, ja, ich sag mal, unsere Jungs hat's gestaubt. Also die haben jetzt vielleicht mehr Selbstbewusstsein, wie wir vielleicht gedacht hätten.
Ach, wie schön. Das ist ja toll zu hören. Ja. Wow, eine unglaublich krasse, vielseitige Arbeit, die ihr da für eure Kinder leisten musstet und dann nebenbei noch diesen Verein zu gründen. Ich bin wirklich stark beeindruckt von dieser Leistung. Toll, dass ihr das so durchzieht. Ihr habt eben schon mal erwähnt, es gibt häufig auch leider Rechtsstreits, die sich aus dieser Situation ergeben. Vielleicht einmal ganz kurz darauf einzugehen, was steckt dahinter?
Ja, also es ist natürlich so, die Tatsache, dass es zu diesem Geburtsnotfall kommt, ist nicht immer vorhersehbar. Mhm. Das nennt sich Schulterdystokie. Das ist ganz, ganz, ganz selten. Also das Kind bleibt einfach stecken mit der Schulter am Schambeinknochen der Mutter. Und dann gibt es bestimmte Dinge, die die Ärzte in einer bestimmten Reihenfolge tun müssen, um die Situation zu lösen. Es fängt damit zum Beispiel an, dass wenn das passiert, muss ein Arzt übernehmen. Da darf die Hebamme nicht mehr diese Geburt fortführen, das muss ein Arzt übernehmen. Und danach gibt es also auch andere Dinge, die passieren müssen. Wenn diese Dinge nicht passieren und nachweisbar nicht passieren, kann man das juristisch untersuchen lassen. Die Tatsache aber alleine, dass es zu einem Schaden gekommen ist, sagt noch mal gar nichts.
Ja.
Ich muss es ja auch dann beweisen, das ist ganz, ganz schwierig, das ist oft sehr, sehr langjährige Prozesse. Je nachdem, was auch in den Akten drinsteht, in den Akten steht nicht immer drin, was auch tatsächlich passiert ist. Was ich aber auch immer wichtig finde zu sagen, ist, dass die Eltern möchten natürlich Gerechtigkeit. Die möchten natürlich, dass alles wieder gut ist, die möchten einfach, dass auch dieser Schaden wieder weg ist und die juristische Auseinandersetzung ist dann nie die Antwort dafür. Also das ist ein völlig getrenntes Thema. Es gibt Familien, die klagen. Es gibt Familien, die erfolgreich klagen. Viele aber auch nicht, weil es einfach unglaublich schwierig ist, nachzuweisen. Das ist jetzt nicht ein Autounfall, wo man dann sagen kann, okay, der kam von da und der kam von da. Und das Problem ist oftmals auch, ich muss das in einem bestimmten Zeitraum auch tun. Normalerweise sind es 3 Jahre ab dem Bekanntwerden Schadens, wie auch immer noch. Und das ist für viele Eltern einfach eine zusätzliche Belastung. Die sind wirklich mit dem Kind beschäftigt, die können das zu dem Zeitpunkt nicht und dann verjährt das dann auch dann teilweise. Man muss sich das überlegen, man kann das machen. Ich denke mal, es ist wichtig, das untersuchen zu lassen oder vielleicht dann zu entscheiden, wir machen das halt nicht.
Es gibt eine spezialisierte Kanzlei.
Mehrere,
genau. Und einer, der war mit der Urgründer aus einer Kanzlei, wo quasi Rechtsanwaltskanzlei ist für geburtsgeschädigte Kinder. Da gibt's ja noch ganz andere Themen, ganz andere Behinderungen, nicht nur unsere. Und man könnte jetzt nur sagen, es ist gut, sich so an jemanden zu wenden, weil der könnte das abklären, ob ein Rechtsstreit möglich ist oder nicht. Und das geben mir alles ab. Da müssen die Leute sich selber drum kümmern. Das ist ein ganz schwieriges Thema.
Glaube ich, ja.
Wir wollen absolut keine Ratgeber sein. Das wäre wie, uns würde jemand fragen, ob sie ihr Kind operieren lassen sollen oder nicht. Das ist genauso schwierig, das Thema, ja, weil das ist mit jeder OP, es kann gut gehen, es kann weniger gut gehen. Das muss jede Eltern für sich und ihr Kind entscheiden. Da halten wir uns komplett raus.
Wir sagen einfach nur, dass es die Möglichkeit gibt und dass man es prüfen lassen sollte innerhalb von diesem Zeitraum. Das ist einfach wichtig. Und auch, ich habe mir damals einfach überlegt, wenn mein Sohn erwachsen ist, möchte ich ihn anschauen können und ihm sagen können, wir haben alles getan, was möglich ist, damit dein Arm so gut wie möglich funktioniert und haben diese Risiken in Kauf genommen. Und das war mir wichtig. Mhm. Eine andere Familie kann natürlich sagen, uns war das Risiko zu hoch. Und es ist eine Vollnarkose über viele Stunden. Es sind eventuell mehrere Operationen. Ja. Es kann immer etwas schiefgehen. Mhm. Und das sind Babys. Also bei sehr schweren Schädigungen, wo halt auch, wie gesagt, die Nerven aus der Wirbelsäule ausgerissen sind, dann macht man die Operation ganz, ganz, ganz früh, also in den ersten paar Lebensmonaten. Das ist wirklich kompliziert. Das macht man nicht einfach so gerne. Ja. Und von daher muss das jede Familie abwägen. Und es gibt natürlich auch keine Garantie, ob das funktioniert. Mhm. Weiß man nicht. Mhm. Das kann, man hofft natürlich darauf, dass es funktioniert, aber da sind so viele andere Faktoren mit dabei. Mhm. Und da muss einfach jede Familie im Sinn ihres Kindes dann selber entscheiden.
Genau. Also das ist wirklich so, das muss jede Familie für sich entscheiden. Das ist schon sehr schwerwiegend, das ist was nicht nur so eine kleine OP. Nur als Beispiel, Lars OP hat 11 Stunden gedauert.
Wow.
Also da dauert es oft schon 5-6 Stunden, bis er überhaupt dorthin kommt, um die ganze Nerven freizulegen, zu sehen, was überhaupt ist. Mhm. Dann hat man ein kurzes Gespräch, wo man hinkommen muss, wo dann der Arzt mit einem bespricht, wie er das jetzt sich vorstellt, bestmöglichst reparieren zu können. Ja. Und dann operiert er weiter. So was geht halt über, ja, so eine lange Zeit. Und es ist schon sehr, ja, schwerwiegend. Aber uns hat es auch geholfen, sag ich mal. Da will ich alle Mut machen. Ja, aber da sind wir beide nicht die Richtige, die Leute zu sagen, was sie tun müssen. Wir können nur erzählen, wie es bei uns war. Wir können sie ermutigen, aber der Rest müssen die Eltern selber entscheiden. Alles, was die OP betrifft, was das Rechtliche betrifft, ja, was die Therapie, ja, betrifft. Da gibt's auch das Thema, ich will keine Wojtat-Therapie machen. Ich will gerne nur Bobat-Therapie machen.
Ich will gar keine Therapie
oder
machen.
Will gar keine Therapie machen. Das ist, wir geben nur so Ratschlag, wie wir es erlebt haben, wie wir es von anderen Eltern erzählt bekommen. Aber die Entscheidung muss die Familie selber treffen.
Ja. Ich bin total begeistert von eurer Homepage. Ihr macht sehr viel mit Videos, was mir sehr entgegenkommt. Und ihr habt da eine ganz tolle Figur, Herbie. Erzählt mir doch mal bitte, wer ist Herbie?
Also Herbie ist ein kleiner Junge, der eine Plexusparese hat. Und Herbie wurde gezeichnet von einer betroffenen Mutter aus Großbritannien.
Ah, cool.
Und ich kannte Herbie also schon und fand das also ganz toll. Und wir wollten auch so etwas gerne haben. Und dann habe ich einfach mal angefragt, also ich finde das super, könnt ihr dann vielleicht eure Bücher dann übernehmen und kaufen? Ja. Und das ist die Herbs Policy Group in Großbritannien. Und die haben gesagt, ihr dürft alles haben und alles damit machen, was ihr wollt. Super. Haben mir dann die Daten zukommen lassen und ich habe dann die Bücher hier anpassen lassen, übersetzen lassen. Einige Sachen passten halt nicht auf unsere Verhältnisse. Und seitdem ist Herbie quasi unser Maskottchen und der erzählt also von seiner Verletzung und seinen Übungen und seiner Therapie und seinen Operationen und ist einfach ein netter Junge, der das einfach ganz toll rüberbringt. Und weil ich so wie alle anderen auch gerne Videos anschauen, haben wir uns überlegt, so kann man es einfach den Kindern näher bringen. Und wir möchten ja vor allem, dass die Kinder nicht immer selber alles erklären müssen. Das ist eine unglaubliche Belastung. Die kommen irgendwo hin, neu, in die Schule, zum Kindergarten, zu einem Sportangebot, in die Ferienfreizeit. Ja, was hast du denn? Was ist denn das? Und für die Kinder ist das, die möchten das gar nicht sagen. Die möchten einfach nur ganz normal sein. Und für die ist das einfach eine, ja, nervig. Und dann haben wir diese Bücher halt auch in erster Linie für die Kinder erstellt, damit die auch das jemand in die Hand drücken können und erklären können, guck mal, das ist, was ich habe. Und wenn du noch Fragen hast, dann frag halt. Wir haben auch Tattoos mit Herbie gemacht. Die kommen ganz gut an, weil da kann man vor allem das Tattoo zum Beispiel auf den Innenarm kleben, damit man, oder auf die Hand, damit man motiviert ist, das anzuschauen und ähnliches. Und so hat sich das halt immer weiterentwickelt. Und Schön. Wir haben jetzt ein aktuelles Projekt, starten wir jetzt demnächst, wo wir einfach Betroffene erzählen lassen, was sie alles können, trotz und mit Plexusparese. Das möchten wir jetzt dann dieses Jahr zu Ende führen, um halt einfach auch wirklich aufzuzeigen, was denn doch alles wirklich geht.
Mhm. Was geht denn? Erzähl mal.
Alles.
Ja?
Alles.
Ja, was habt ihr da für Fälle? Was sagen die so?
Also mir hat mir damals gesagt, ihr Sohn wird nie Pianist und der studiert jetzt Musikproduktion und ist Musiker. Also von daher, ja, es geht ziemlich vieles. Oftmals geht einiges anders. Wir haben alle möglichen Berufsbilder. Wir haben auch Menschen, die einen Motorradunfall hatten und trotzdem weiter Motorrad fahren. Gibt's auch.
Also der Lars ist zum Beispiel technischer Zeichner geworden. Der hat in seiner Ausbildung Treppen, Geländer und so weiter konstruiert. Jetzt hat er einen neuen Job gefunden. Jetzt macht er die Gerüste von den Autobahnbrücken.
Cool.
Also er hat dann also einen zeichnerischen Beruf erlernt. Was halt bei ihm jetzt nicht geht, ist alles, was, sag ich mal, ab den Ohren über Kopf muss. Über Kopf geht nicht. Ja, okay. Aber er kann alles auch bis hierhin zum Mund. Er hat auch Schwimmer gelernt, nur mit einem Arm.
Toll.
Er hat jetzt den normalen Autoführerschein gemacht, den erklärt er in seinem Video und ganz normale Schule. Und
wunderbar.
Ja, also ich sag mal, wenn man Thema Inklusion, wenn man mit den Eltern und so weiter oder mit den Lehrern gut sprechen kann, also in Lars-Schulen waren die Lehrer immer sehr verständnisvoll oder rücksichtsvoll oder haben mit uns das Thema besprochen. Lars hat dann zum Beispiel Zeitenverlängerung bekommen, wenn er in Mathe Geometrie hatte, hat er jetzt auch gekriegt zu seinen Abschlussprüfungen, hat er mal einen Attest vorgelegt vom Arzt und so weiter. So hat er zum Beispiel jetzt bei seiner technischen Abschlussprüfung von seiner Ausbildung als technischer Systemplaner, hat er dann eine Zeitenverlängerung bekommen. Für die Sache, wo das Handzeichnen war, da ist er nicht so schnell. Und es ist alles möglich, wenn man einfach mit dem Thema offen umgeht, sage ich mal, mit den Lehrern, mit dem Schulamt und so weiter, einfach normal spricht, diskutiert und nicht meint, man muss mit dem Kopf durch die Wand und sein Recht vielleicht alleine durchsetzen, sondern da ist mir ja heutzutage ziemlich weit, dank Inklusion. Es gibt ja noch ganz andere, viele behinderte Themen.
Ja, das stimmt.
Und man kann auch ganz, also wir haben auch ganz konkret Sachen geübt in Richtung Schule zum Beispiel, in der Ergotherapie. Also viele Kinder haben nicht nur Physio, sondern auch später Ergotherapie, wo es auch um Bewegungsabläufe geht, um den ganz normalen Alltag. Und da hat man halt Schule geübt. Wie lange dauert es, den Schulranzen auszupacken, ein Heft auszuschlagen, Geodreieck rauszunehmen, damit man auch einen Vergleichswert hat zu einem Kind, das keine Einschränkung hat. Und ich gegenüber der Schule sagen kann, also mein Kind braucht x länger Zeit oder ein anderes Hilfsmittel oder zum Beispiel einen Einzeltisch, damit ich nicht immer alles vom Tisch runterfege, weil mit dem einen Arm geht es halt nicht so gut. Oder ich muss nicht mit dem Füller schreiben, weil das schmiert halt nur. Aber das ist immer ganz wichtig, dass die Eltern nicht einfach nur sagen, okay, er braucht x, sondern ich muss es sehr, sehr konkret auch formulieren. Ja. Und da würde ich auch allen raten, sich dann auch diese Fachkraft an die Seite zu holen. Und genauso, wenn ein Kind sagt, ich möchte jetzt unbedingt einen Rat können, ja, das ist mir ganz wichtig, ich möchte Rat schlagen können, dann wird halt das geübt, weil das wichtig ist für das Kind. Und ich finde es auch wichtig, die Kinder einzubeziehen und zu fragen, was möchtest du denn gerne können? Ja. Ich weiß noch, wie es am Anfang war mit dem Fahrradfahren, der fuhr immer Schlangenlinien, weil er den Lenker nicht gerade gehalten hat. Das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Und da muss man auch überlegen, muss ich dann vielleicht das Fahrrad anpassen? Muss ich einen anderen Lenker haben? Was gibt es denn sonst noch im Alltag? Mhm. Und es gibt auch natürlich Motivationssachen, wie zum Beispiel eine Spielkonsole, wo ich mit beiden Händen arbeiten muss. Ja, das ist so dann super,
So war es dann zum Beispiel beim Lars, weil er hatte kein Gefühl in die Finger, er wollte den Arm gar nicht benutzen. Ja. Da haben wir halt schon jünger angefangen mit der Konsole. Jetzt ist er auf irgendeiner Weltranglisten-Chatter und hat immer seine festen Termine. Er spricht auf einmal perfekt Englisch, weil er mit Amerikaner und mit Engländer chattet und spielt. Und er sagt immer, er muss halt da jetzt dran teilnehmen. Jetzt ist wieder ein wichtiges Spiel. Er muss seinen Weltranglistenplatz sichern. Also es war wirklich so, er hatte dann so eine neue Wii nicht bekommen, dass ein anderer, der diese Wii doppelt gekauft hatte, versehentlich ihn dann angerufen hatte und gesagt hatte, du, ich verkaufte die, weil ich brauche dich als Gegner und ist ihm entgegengefahren. Der hat 300 Kilometer weit weg gewohnt. mit dem hat er sich dann auf der Mitte auf 150 Kilometer getroffen.
Super.
Und hatte mit ihm dieses Gerät ausgetauscht, weil er gesagt hat, ich muss mit dir weiter spielen können. Und ich sag, das sind solche kleine Dinge des Lebens, wo, sag ich mal, oder mit dem Noah, mit seinem Gitarrespieler, jetzt in London, mit seiner Band, ganz, ganz wichtige Dinge des Lebens. Kleine Sachen.
Und auch wir können ja nicht immer alles. Nee. Also ich kann nicht gern rückwärts Auto fahren. Ich habe keine Plexusparese. Ja, also das muss man natürlich auch mal sehen. Wir haben alle unsere Einschränkungen. Und an dem Arm hängt ja auch noch ein Kind dran, das ganz viele Fähigkeiten hat und ganz viele andere Dinge kann. Und klar, das ist eine Einschränkung, hätte nicht sein müssen. Aber jetzt muss man halt dann damit auch versuchen, klarzukommen und irgendwie versuchen, das Leben auch so zu meistern.
Ja, schön, tolle Einstellung habt ihr dazu.
Ja. Der Lars hatte mal so ein Erlebnis, dass wir gehen ja schon immer in so, weil er Weitertherapie macht, auch heute noch, weil er so eine Schwere hat. Der hatte dann, da war er, glaube ich, 10 oder 11 Jahre alt, da waren wir in der Praxis, dann kam da ein großer Mann im Rollstuhl, also der konnte gar nichts, Arme, Beine, nichts, war nur, muss man sagen, ein zappernder Erwachsener im Rollstuhl. Und der Lars wollte dann unbedingt von seiner Therapeutin wissen, was dem passiert ist, was der für eine Behinderung hat. Und dann hat die ihm erzählt, dass er, also der Mann damals war, also da war er 20, wo der Lars ihn gesehen hat, dass der mit 12 gespielt hat auf der Straße, war gestürzt mit dem Kopf, auf den Stein gefallen, war bewusstlos, hatte eine Hirnblutung, niemand war da, er war monatelang im Koma. Und der kann nichts mehr. Seine Mutter muss den komplett versorgen. Der ist wie ein Kleinbaby. Und das hatte den Lars so gerührt. Der hatte geweint als 10-Jähriger über dem sein Schicksal. Dann hat er zu mir damals gesagt, Mama, das, was ich hab, das ist schlimm für mich. Aber wenn ich sehe, was der junge Mann hier hat, dann sagt er einfach, dann ist meine Behinderung doch nichts. Und das sind solche Sachen, wo ich sag mal, durch das, dass wir schon immer offen mit dem Thema umgegangen sind, auch immer andere Leute geholfen haben, das hat unsere Söhne mitgeprägt, mit dem Thema doch auch anders umzugehen, auch im Allgemeinen mit Behinderte, also mit Behinderungen. Die sind doch, ein Stück früher, denke ich, manchmal erwachsen geworden oder vernünftig, weil die anders groß werden mussten mit so einem schwerwiegenden Thema, dass die, also meine Kinder haben immer ganz viel Thema, ist immer irgendwo jemand helfen, ob es ältere Leute sind, ob es andere behinderte Kinder sind und so weiter. Unsere Tochter wollte damals auch mit 16, wo sie noch nicht gewusst hat, was sie machen muss, hat sie als erstes ein Praktikum gemacht, Kit, bei uns in der Wilhelmshilfe, in der Behinderteneinrichtung, weil sie gesagt hat, vielleicht war ich Therapeutin und mich Leute therapieren wie mein Bruder.
Schön. Hört sich an, als ob ihr auf jeden Fall ganz tolle Söhne da habt und die diesen Weg auf jeden Fall richtig gut mit eurer Hilfe gegangen sind dann am Ende.
Und die teilen auch diese Zweifel nicht. Also wir haben uns ja oft drüber unterhalten, was man alles rückgängig machen möchte irgendwo. Und er sagte, das ist halt jetzt so und es sind auch viele gute Sachen deswegen passiert. Und ich habe tolle Menschen kennengelernt auf meinem Weg, die hätte ich sonst nie kennengelernt.
Ja.
Die erleben das nicht so. Und wir hatten einen Jugendlichen, der hat mal gesagt, Mama, warum heulst du? Das ist doch mein Arm. Ja? Und das ist es ganz oft so. Natürlich hätte das alles nicht sein müssen. Und man wünscht sich immer, man kommt immer wieder in diesen Moment zurück. Und jede Mutter, mit der ich jemals gesprochen hatte, denkt immer wieder über diese Geburt nach und denkt immer wieder drüber nach, was ist denn wann irgendwie falsch gelaufen? Was hätte ich anders machen können?
Kann ich nachvollziehen.
Das ist echt wirklich immer noch ein Thema. Deshalb finde ich das auch unglaublich wichtig, sich da Hilfe zu holen. Es gibt auch einen Verein, der heißt Schatten und Licht, der sich ganz allgemein mit dem Thema Geburtstrauma beschäftigt, auch ein Therapeutennetzwerk hat. Und da schicken wir also auch die Eltern hin, damit die das halt irgendwo auch verarbeiten. Ja, das kommt immer wieder. Viele Familien entscheiden sich dann auch für keine weiteren Kinder. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, also wenn dieses Steckenbleiben passiert, diese Schulterdystokie, das ist ganz, ganz selten und nicht jede Schulterdystokie hat auch eine Plexusparese als Folge. Aber wenn es passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einer zweiten oder dritten Geburt passiert, sehr, sehr hoch. Also da muss man aufklären, da muss der Mutter gesagt werden, es ist schon mal passiert, möchtest du vielleicht einen Kaiserschnitt? Man kann sich immer noch dagegen entscheiden, man muss aufklären. Und das wäre zum Beispiel ein Grund für eine juristische Auseinandersetzung, wenn man das nicht getan hat. Aber viele Eltern entscheiden sich gegen weitere Kinder, einfach wegen diesem Trauma. Und man weiß ja nicht so, wie es weitergeht
letztendlich. Auch wegen der Arbeit und der Belastung, die man hat. Also man ist ja schon mit der Therapie komplett ausgenockt beschäftigt. Da denkt man sich so, warum nochmal ein zweites Kind oder was? Und ja, das ist einfach...
Ja, klar.
Und es gibt ein paar Risikofaktoren, also zum Beispiel so eine Schwangerschaftsdiabetes. Wenn das Kind dann sehr, sehr groß und sehr, sehr schwer ist, ist es natürlich auch breiter vom Schultergürtel, dann kann das eher mal passieren. Es hat auch was mit dem Gewicht des Kindes zu tun, da gibt es also auch Richtwerte. Wenn man ein sehr, sehr großes, sehr schweres Kind erwartet und ähnliches, sollte man natürlich dann auch wissen. Ich erzähle aber zum Beispiel niemandem unsere Geburtsgeschichte, weil also jetzt werdenden Eltern oder zukünftigen Eltern, ich finde, das sollte man nicht tun. Das Einzige, was ich immer sage, ist, nimm eine Person mit in den Kreissaal, die dich gut kennt und die Bescheid weiß, und wenn du merkst, hier funktioniert irgendwas nicht, dann muss diese Person für dich sprechen. Als Mutter wird man in dem Moment einfach nicht gehört. Alle Frauen schreien, alle Frauen beschweren sich, und es ist wirklich oftmals so, dass diese Situation eskaliert, und dann ist es schon wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der auch für mich dann auch sprechen kann. Mhm. Also ich sage jetzt niemanden, pass auf, du kriegst eventuell Plexusparese. Aber auch das finde ich unglaublich wichtig. Ich wusste ja auch nicht, wie so eine Geburt abläuft im Detail. Man denkt ja immer, das ist halt dann irgendwie alles so. Also mein Mann wurde dann aus dem Kreissaal rausgeworfen und dann brach da Panik aus. Ja, also das ist sehr, sehr unangenehm. Und von daher finde ich das unglaublich wichtig, dass da jemand dabei ist.
Ja, auf jeden Fall. So, ihr Lieben, wir sprechen jetzt schon ganz schön lange. Es ist aber auch einfach so ein super spannendes Thema. Aber ich stelle mal eine weitere Frage, die ich eigentlich immer stelle. Steht ihr als Verein vor einer großen Herausforderung? Oder was sind im Moment so eure größten Herausforderungen? Kommt ihr mit eurer Finanzierung gut zurecht? Oder ist das jedes Jahr wieder ein Kampf? Wie sieht das bei euch aus?
Also ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass es uns immer noch geben muss. Also ich wäre ja froh, wenn wir einfach sagen könnten, jetzt ist es gut und das funktioniert alles. Die Eltern werden informiert, die finden Unterstützung. Und ich hatte eigentlich immer gesagt, wenn mein Sohn 18 ist, dann höre ich auf, der ist jetzt 22. Ja. Und das ist schon irgendwo fordernd, weil wir jetzt gar nicht mehr so aktuell betroffen sind. Es gibt natürlich immer wieder neue Familien, die sich dann auch kurz zeigen, aber die sind dann auch wieder weg. Und ich finde, das ist schon eine große Herausforderung, auch diesen Fortbestand zu sehen. Wir sind auch international vernetzt. Es gibt auch internationale Organisationen und Vereine, wie denen zum Beispiel in Großbritannien, von denen wir die Herbies haben. Die sehen das genauso. Die haben also auch diesen fortlaufenden Bedarf. Es sind meistens betroffene Eltern, die sich einbringen. Und dann sind die irgendwann einfach erwachsen, die Kinder. Und dann kommen andere Themen. Und das sehe ich schon als große.
Die Nachfolge fällt. Ja. Also mir findet auch niemand, wo gerne mit Einsteiger wurde und das gerne mit übernehmen würde. Das ist ein bisschen schade, oder? Ja,
gut. Wir sind sehr, sehr dankbar. Also wir kriegen eine Förderung über den Verband der Krankenkassen, über die Selbsthilfeförderung. Das ist wunderbar. Wir kriegen auch immer wieder sehr, sehr großzügige Spenden, für die wir sehr dankbar sind. Oftmals sind das Familien von betroffenen Kindern, die sich dann einfach erkenntlich zeigen wollen. Und das ermöglicht uns auch, das alles zu machen, auch diese Videos zu machen, auch diese Broschüren zu vertreiben und ähnliches. Aber es wäre schon schön, wenn sich da mehr Menschen einbringen würden. Und auch andererseits das Interesse von den Fachkräften. Also für die meisten Kinderärzte, die haben vielleicht ein, zwei Kinder mal gesehen in ihrer Laufbahn, wenn denn überhaupt. Das ist für die kein brennendes Thema. Und daher wissen die auch nicht so gut Bescheid. Und dann werden die Eltern halt immer wieder abgewimmelt. Oder es heißt, es wird schon. Und das finde ich so tragisch, dass es nicht irgendwie so ein Protokoll gibt. Direkt nach der Geburt kriegen die Eltern das und das an Informationen, damit die Bescheid wissen. Wir haben jetzt so einen Flyer erstellt, der ist über uns und auch über den Verband der Gynäkologen zu bekommen. Den übersetzen wir gerade in alle möglichen anderen Sprachen, damit auch Eltern, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen, auch diese Basisinformationen haben und Bescheid wissen, ich muss sofort zur Physiotherapie, ich muss mein Kind vorstellen, ich muss das und das tun, und da sind die weiteren Informationen. Und das finde ich schon eine große Herausforderung, dass es einfach immer noch nicht wirklich ankommt.
Ja, schade. Okay, aber meine Idee wäre ja zum Beispiel, also ich möchte eure Söhne da nicht über Gebühr belasten. Die sind bestimmt auch froh, wenn sie jetzt einfach mal ihr Leben leben können. Aber schön wäre doch auch so eine Art Buddy-System, dass die beiden erwachsenen Männer sich jetzt halt vielleicht ein junges Mädchen oder einen Jungen suchen, denen sie so ein bisschen was von ihrer Lebenserfahrung mit auf den Weg geben, was sie so im Laufe der Jahre so gelernt haben, oder?
Das passiert sowieso. Ja. Das passiert schon ganz natürlich, auch bei diesen Treffen. Die moderieren dann auch immer die Betroffenen für die anderen betroffenen Kinder.
Ach, wie schön.
Das ist eigentlich sehr schön zu sehen. Ja. Also genauso erleben wir das dann auch. Mhm. Und die finden das immer unglaublich spannend, wenn jetzt Erwachsene zu den Treffen kommen und auch erzählen, was die alles so tun, was die alles so treiben. Also das geht schon.
Das kommt automatisch.
Und das Videoprojekt, was ich eben angesprochen habe, ist genau das. Also wo wir einfach zeigen, guck mal, was alles so geht.
Ja, super. Sehr schön. Was können denn wir, also ich, meine Hörer und Hörerinnen, tun, um euch zu helfen und euch zu unterstützen?
Also erstmal wäre es wichtig zu wissen, dass es sowas überhaupt gibt und dass es zu diesem Schaden kommen kann. Wie gesagt, ich kann nicht in eine Schwangerschaft reingehen und alles wissen, was eventuell passieren könnte. Das möchte ich nicht. Es sind eigentlich die ganz normalen Regeln, die man befolgen sollte. Gewicht ist ein wirklich großes Thema in der Schwangerschaft. Es hat auch wirklich gute Gründe, dass man auch als Mutter nicht allzu sehr zunehmen sollte, weil dann das Kind auch dann zu groß wird und auch das wiederum Probleme haben könnte. Schwangerschaftsdiabetes ist auch wirklich ein Thema, da muss man einfach gucken. Und es wäre einfach auch wichtig, dass auch Nicht-Betroffene einfach mal mit ihrem Gynäkologen, ihrer Gynäkologin reden und sagen, wisst ihr einfach, dass es so einen Verein gibt, die sich um Betroffene kümmern? Das fände ich schon schön, wenn das da ein bisschen besser funktionieren würde. Ja. Kinderärzte einfach ansprechen, du, ich kenne da jemand, ich habe das jetzt mal gehört, hatten Sie schon mal so ein Kind und so weiter.
Also Fachpublikum, sage ich mal Ärzte, Hebammen und so weiter oder Krankengymnastik, die kriegen ja von uns alle kostenlos diese Flyer, diese Hefte. Also an dem liegt es gar nicht. Die brauchen sich nur per E-Mail melden und die kriegen alles zugeschickt. Aber ich selber habe das auch erlebt. Es wird einfach nicht weitergegeben. Also ich war ja damals wo Lars geboren war, wollte ich zurück ins Krankenhaus, wollte das mit ihnen besprechen, sagt, da wo ihr mich hingeschickt habt, in die weiterführende Klinik, da war gar kein ansprechender Arzt da, ihr habt mich wohin geschickt, wo ich gar keine Hilfe bekommen habe, und so geht's ja mehrere Eltern, wie sie uns dann immer das mitteilen. Ja, das ist einfach nur die Info, dass die weitergegeben wird, da gibt's was, und wenn's nur die Information bekommen. Es gibt eine Internetseite.
Ja, ich habe ja gerade einen sehr frischen Kontakt zum Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Ich habe da gerade die glückliche Situation gehabt, dass ich von denen einen Journalistenpreis überreicht bekommen habe für einen Beitrag, den ich hier im Weltverbesserer-Podcast hatte. Und da kann ich euch ja auf jeden Fall auch mal verknüpfen.
Oh, das wäre wunderbar. Ja. Das wäre wunderbar. Es ist halt einfach selten. Also wir hatten auch im Jahrestreffen schon mal auch die örtlichen Ärzte eingeladen, sogar mit Fortbildungspunkten und so weiter. Es ist einfach eine seltene Erkrankung. Die meisten, die erleben da keine Betroffenen, die sehen da nicht so den Bedarf. Ich bin ja wunderbar glücklich, wenn mich ein Arzt aus Flensburg noch nicht angeschrieben hat und gefragt hat, ich habe hier ein Kind, wo soll ich hin? Das ist ja genau, was wir möchten, dass die sich bei uns melden und ich einfach sagen, ja, das wird schon. Findet uns auch relativ schnell online, wie gesagt, inzwischen auch mehrsprachig. Wir versuchen da einfach mehr zu tun. Und das wäre für mich das Wichtigste, dass man einfach auch als Fachkraft nicht sagt, weiß ich nicht, sage ich halt nichts, sondern ich mache mich mal schlau. Und dann kommt man eigentlich auch meistens bei uns dann raus.
Sehr schön, hervorragend. Ich finde ja, ihr seid Weltverbesserer. Was denkt ihr denn, was muss passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird? Wenn ihr euch drei Dinge wünschen dürftet, was würdet ihr euch wünschen?
Ich glaube, dass die Menschen einfach miteinander reden.
Ja,
also
genau.
So wie wir, dass man sich dann auch wirklich mal anschaut. Und auch wenn man vielleicht sonst nie gemeinsame Themen gehabt hätte.
Ja.
Und wie man dann doch gemeinsam wirklich was bewegen kann.
Ich würde sagen, als mein Wunschthema wäre, dass man noch offener über das Thema Behinderung in jeglicher Form auch immer miteinander umgehen kann, also auch miteinander reden. Es ist trotz allem immer noch, wird nicht so offen damit umgegangen. Oder stellenweise dann so, dass es wieder fast von der anderen Seite aus, von der behinderten Seite aus erzwungen wird oder so, die da so drauf beharren. Also wie ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll.
Ich glaube, ich habe.
Aber du verstehst, was ich meine.
Ja, ich denke schon. Ich denke, das haben wir verstanden. Was würdest du denn sagen, Ilse, wie möchte dein Sohn, dass mit ihm umgegangen wird, wenn man ihn jetzt gerade neu kennenlernt zum Beispiel? Was würde er sich wünschen, wie man damit umgeht?
Also durch das, dass er ja jetzt in einem neuen Job ist, fertig ausgelernt und ja kein Azubi mehr ist, ist jetzt schon ganz viel Unterschied gekommen, dass er ernst genommen wird als Erwachsener. Und er hat sich ja beworben immer ohne, dass wir das ins Bewerbungsschreiben reingeschrieben haben. Einfach, weil beim Lars ist es einfach so ersichtlich, wenn man ihn dann kennenlernt, sieht man das. Und dann ist er zu seinem Bewerbungsgespräch hin. Und der Chef hat einfach zu ihm gesagt, das ist mir völlig schnurzegal, ob du gehandicapt bist oder nicht. Das Wichtige ist, der Job muss dir Spaß machen, du musst einfach gewissenhaft sein, du musst hier glücklich sein. Der fragt ihn mehrfach, ob es ihm gut gefällt. Die machen zum Beispiel dort jetzt immer jeden Freitagmorgen gemeinsames Frühstück, wo die sich untereinander einfach kennenlernen, ein bisschen so normale Sachen sprechen. Und er fühlt sich jetzt das erste Mal, seit er jetzt mit seiner Ausbildung fertig ist, so als richtig erwachsen angesehener Mann.
Schön.
Ja, klasse. Wirklich.
Ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch, ne? Wenn ich jetzt einen von euren Söhnen treffen würde, dann würde ich ja wahrscheinlich schon, also wenn wir dann irgendwie so freundschaftlich beisammensitzen beim Kaffee oder so, würde ich wahrscheinlich schon sagen, ja, wie ist denn das passiert und wie kommst du damit zurecht oder so? Ist das in Ordnung, dass man solche Fragen stellt oder soll man damit lieber ein bisschen hinterm Berg halten?
Also ich finde es ganz wichtig, das zu fragen.
Ja.
Wie gesagt, wir haben die von Anfang an erzogen, auch offen damit umzugehen. Man hat schon im Kindergarten eine Präsentation gehalten. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, weil dann wissen die Kinder Bescheid und dann ist gut. Also dann wird nicht andauernd wieder nachgefragt, was ist denn das jetzt, bla bla. Ja. Nö, also der ist da relativ offen. Er möchte es auch nicht als erstes sagen. Also er hat sich jetzt auch nie beworben und hat das jetzt also offensiv irgendwo reingeschrieben. Den meisten fällt es auch gar nicht so auf.
Beim Noah ist weniger zu sehen. Beim Lars ist es jetzt ganz ersichtlich zu sehen, weil der Arm 12 cm kürzer ist und abgebeugt ist. Also er kann ihn nicht so komplett strecken. Die Kinder sind schon auf ihn zugekommen, auf dem Spielplatz, wo er klein war, wo er mich dann eines Tages gefragt hat, Mama, was soll ich tun, was soll ich denn sagen? Ich war ständig gefragt, was hast du? Und da sage ich einfach, sag einfach, das ist seit deiner Geburt so. Und wenn die das genauer wissen wollen, kannst du dich für dich entscheiden, wem erzähle ich meine Geschichte und wem nicht.
Ja, richtig.
Und das andere, sage ich, geht den Gegenüber nichts an. Und ich muss mal sagen, der Lars hat auch viel Feingefühl entwickelt durch das, wem erzählt er seine Geschichte und wem erzählt er seine Geschichte nicht.
Ja.
Wo er selber schon merkt, ab dem Gegenüber, er möchte es gerne wissen, aus echtem Interesse oder einfach nur so pups, egal und so oberflächlich. Also so ein Feingefühl haben die beiden jetzt durch dieses Thema entwickelt, dass die schon von klein auf selber für sich entscheidet, wem sage ich es und wem sage ich es nicht. So war es auch mit den Lehrern, denen hat er die Plexusfibel hingelegt und hat gesagt, da kannst du rauslesen, was ich habe.
Und andersrum ist es ja auch so, wenn ein Sportlehrer es nicht merkt, dann stimmt was mit diesem Sportlehrer nicht. Ja, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Also ich würde das jetzt auch sehen, ich habe jetzt auch ein geschultes Auge, ich kenne jetzt einfach sehr, sehr viele Betroffene über die Jahre. Das ist nicht alles, was mich definiert. Also mich definieren tausend Sachen, das ist halt eine von den vielen Dingen, die mich definieren. Ja, okay, ich bin jetzt auch noch Linkshänder und ich habe eine Brille und ich habe das und ich habe jenes. Für die Kinder ist das eigentlich normal, die sind eher meistens genervt.
Ja, und man guckt ja auch, also oft war es jetzt schon im Urlaub oder beim Wandern, wenn ich unterwegs war und dann jemand getroffen habe, der sowas hat oder zum Beispiel auch Erwachsene, sprich ihn drauf an, dann sage ich, du hast doch Plexus Parese, das kenne ich ihn. Seit wann hast du deine Plexus Parese? Und dann erzählen die dann meistens. Und dann sage ich, weißt du, dass es uns gibt und der Arzt, der operiert auch nur Erwachsene Menschen und so, als ich bin zum Beispiel auch so und sprich dann welche an, wenn mir auch mein Sohn manchmal dann so verschimpft und sagt, musst du jeden so ansprechen, dann sage ich, du, wenn doch der das ähnliche Thema hat, vielleicht ist er glücklich über diese Information.
Und dann einfach mal fragen, also wenn man nicht die rechte Hand schütteln kann, vielleicht kann man dann die linke Hand schütteln. Man kann ja die Menschen einfach fragen, ist dir das unangenehm oder soll ich irgendwas anderes tun?
Ja.
Also das finde ich eigentlich ganz wichtig. Also auch, dass die Kinder von Anfang an sagen, okay, das tut mir nicht gut, das mag ich nicht, das ist mir unangenehm. Oftmals ist es so, dass die Hand auch anders fühlt, dass der Arm anders fühlt, dass die bestimmte Sachen nicht mögen. Mhm. Und da muss man einfach mal fragen und sagen, nee, also das ist für mich nicht in Ordnung, das mag ich nicht, das möchte ich nicht.
Ja.
Cool. Prima. Ihr seid ja unglaublich sozial engagiert. Ein anderes Thema meines Podcasts ist die Nachhaltigkeit und der Umweltschutz. Ist das auch ein Thema für euch in eurem Alltag oder habt ihr da keinen Raum mehr für?
Ja, ich sehr. Ich bin vom Bauernhof. Meine Schwester betreibt noch den Bauernhof. Und ich bin so, meine Freundinnen auch, wir sind so diejenigen, die das gerne weitergeben, dass man regional einkauft bei den Bauern auf dem Markt. Ja, sowas. Toll. Also ich bin da sehr aktiv drauf, wie wir die Lebensmittel beschaffen und was wir essen und wann wir was essen. Ich brauche jetzt nicht im Dezember eine Erdbeere, sondern dann sowas, das bin ich eher, weil ich einfach in der Landwirtschaft groß geworden bin, bis 30 auch mit auf dem Bauernhof mitgearbeitet habe. Meine Schwester macht große Kartoffelanbau. Da bin ich noch mit dabei und helfe mit. Von daher, das ist mein Thema.
Schön.
Und mein zweites Thema.
Ja, klasse.
Ja, auch das Konsumverhalten, denke ich mal, das ist sicherlich auch eine Sache. Was brauche ich denn unbedingt, was brauche ich denn nicht? Mhm. Also wir haben zum Beispiel auch immer gesagt, Sportgeräte, alles, was er möchte. Er soll alle Sportarten ausprobieren, das ist wichtig.
Ja.
Andere Sachen waren halt nicht so wichtig. Ja, und er braucht jetzt 20 Jeans? Nein, eigentlich nicht. Also da kann man natürlich überlegen. Wir haben halt, wie gesagt, bestimmte Sachen waren jetzt wichtig auch für ihn. Und andere Sachen dann vielleicht weniger.
Ja.
Und das versuchen wir jetzt auch zu leben. Nach London kommt man schlecht mit dem Auto oder mit dem Zug. Da fliegt man halt dann doch und andere Sachen lässt man dann vielleicht lieber bleiben. Das ist sicherlich etwas, was uns auch beschäftigt. Mein jüngerer Sohn hat immer gesagt, ich wurde geboren, um Noahs Hosen zu tragen, weil er so ungern einkaufen geht und dann immer lieber die Sachen vom Bruder aufgetragen hat.
Das
aber das hat, glaube ich, andere Gründe und nicht so sehr die Nachhaltigkeit.
Naja, im Grunde genommen kann das natürlich dann darauf hinausschieben.
Ja, das ist ja eigentlich so ganz praktisch.
Ja, meine Tochter, ihr Abschlussthema war es das auch, die Nachhaltigkeit mit dem ganzen Müll und so weiter. Das war ihre Abschlussarbeit beim Abitur.
Cool.
Und von daher haben wir viel über das Thema gesprochen. Also die hatten zu dritt die Abiturarbeit gemacht. Das war über die globale Vermüllung.
Super.
Ja. Gleichzeitig gibt es die Herbie-Bücher nur gedruckt, weil wir sagen, es ist ein Kinderbuch, ein Buch muss ich anfassen, muss ich umblättern, muss ich jemand anders in die Hand drücken. Da gibt es jetzt keine digitale Version, es gibt eine englische Version als PDF, aber die anderen Bücher sind alle nur Papierbücher, weil wir das einfach wichtig finden, dass man die, wie gesagt, auch weitergeben kann.
Richtig.
Und das war eine ganz bewusste Entscheidung dafür, dass wir da einfach noch papiermäßig unterwegs
sind. Ja, es ist ja auch gut. Und wenn man die weitergibt, dann hat das ja auch einen Nachhaltigkeitseffekt.
Genau.
Ja, alles gut.
Genau.
Prima. Sehr schön, dann kommen wir doch zum letzten Thema. Du hast gerade schon angesprochen, das ist bei mir immer der Buchtipp. Lest ihr gerne, habt ihr Buchtipps für mich, eventuell zum Thema oder über Herbie, aber auch gerne irgendwas, was gar nicht damit zu tun haben muss.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Bin ich genau die Richtige? Ich ganz, ganz viele Literaturgruppen leite, also jetzt für Erwachsene, jetzt nicht für Kinder, aber da ganz, ganz oft unterwegs bin und ich finde auch, dass man über Bücher wirklich auch in die Gefühlswelt anderer Menschen einsteigen kann und verstehen kann, wie fühlt sich das einfach an, ja, ein anderes Leben zu leben. Ich lese gerade ganz aktuell Die Farbe Lila mit meiner Diskussionsgruppe. Das ist ein Buch, was ich auch als junges Mädchen gelesen habe, was mich damals unglaublich beeindruckt hat. Und mich auch jetzt wieder unglaublich beeindruckt.
Schön.
Und ich finde auch, das zeigt so ein bisschen so die Vielfalt der Welt, die Vielfalt der Menschen. Ich habe gerade mehrere Bücher gelesen zum Thema Gender. Und es gibt eins, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das heißt Gender Queer. Das ist gezeichnet. Und das hat eine Person geschrieben, die halt sich nicht einem Geschlecht zugehörig gefühlt hat und einfach ihrer Familie erklären wollte oder seiner Familie erklären wollte, was ist da eigentlich los?
Mhm.
Und ich fand es ganz wunderbar gezeichnet, wunderbar erklärt, wie sich das auch anfühlt, wenn ich mit den falschen Artikeln angesprochen werde. Ich denke, das ist auch was für junge Menschen unbedingt zu verstehen. Und da würde ich empfehlen, auch jeweils mit einem jungen Mensch auch zusammen zu lesen, mal so ein Buch, ja, dass man das einfach so ein bisschen da einsteigen kann.
Toll, super Idee, cool.
Bei mir ist das Lesen die Abwechslung, andere Themen zu haben.
Ja.
Ich lese unheimlich gern der Grosch. Ich mag dem seine Thriller. Also sobald das erste neue Buch wieder rauskommt, bin ich gleich dabei. Komisches Thema, aber es ist leider so.
Nee, alles gut.
Er schreibt ja immer Bücher über Serienmörder und was für eine Vielfältigkeit der hat, sage ich immer, der muss so crazy im Kopf sein, was der für Ideen hat. Also das so. Und dann lese ich gerne der Mittelalter. Was früher war, manchmal denke ich gerne, ich hätte mal gerne früher gelebt, wie einfach man doch hat leben müssen, nicht diesen Luxus wie jetzt. Von daher, das sind so meine zwei Themen, wo ich mich ablenke.
Super, spannend. Hast du zum Mittelalter noch einen speziellen Buchtipp?
Ich habe jetzt eigentlich gerade die von Ken Follett, hat er ja die...
Die Säulen der Erde?
Ja, genau, da die Nachfolgebücher. Ah, okay. Hat er ja jetzt gerade wieder was Neues rausgebracht. Der Titel fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Ist nicht schlimm, kann ich recherchieren.
Ja, war sehr gut.
Toll, klasse. Mensch, cool, super, vielfältige Büchertipps. Und Herbie natürlich nehme ich auch mit in unsere Liste auf. Damit möchte ich euch eigentlich danken dafür, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, uns über die Plexuskinder und über Plexuskinder e.V. alles zu erzählen, ja, wonach ich euch so gefragt habe. Ich glaube, alles darüber zu erzählen, dafür ist leider dieser Podcast viel zu kurz. Und ich hoffe, dass Menschen, die sich dafür interessieren, die vielleicht auch betroffen sind oder Betroffene kennen oder denen gerne Tipps geben wollen, sich bei euch melden, auf eure Homepage gehen und über alle Plattformen, die es im Internet so gibt, Kontakt zu euch suchen können und werden.
Und wenn sich auch, sage ich mal, Nicht-Betroffene für das Thema interessieren, wo sagt, ah, von dem habe ich noch nie was gehört, das hätte mich mal interessiert, oder wenn ich das weiß, würde ich mich mal da online mit dazuschalten und einfach mithören, weil er weiß, ist einfach trotz allem noch so wenig Leute kennen dieses Thema. Die kennen das nur, wenn sie selber jemanden in der Familie haben, der betroffen ist, aber manchmal finde ich, dass das Interesse zu wenig daran ist.
Und vielleicht noch den einen Wunsch, den ich nicht mehr gesagt habe. In anderen Ländern ist man da wirklich weiter in der Prävention.
Okay.
Also da werden die Teams anders geschult, was bei der Schwangerschaft passiert, was denn durchaus passiert, wenn es zu diesem Schaden kommt, was danach passiert. Und die haben es auch teilweise wirklich geschafft, diese schweren Verletzungen sehr, sehr, sehr zu reduzieren. Da werden die Kinder auch anders therapiert von Anfang an. Das ist zum Beispiel in Norwegen so, weit ich weiß so. Und die haben da einfach auch wirklich sichtbare und messbare Ergebnisse. Und das würde ich mir auch wirklich wünschen, dass es auch hier passiert. Das ist hier so ein Randthema. Wie gesagt, der Arzt hoffentlich wird es kein schwerer Fall. Der sieht die Kinder nie wieder. Das passiert bei der Geburt. Da gibt es keinen weiteren Kontakt, gar nichts. Und in anderen Ländern ist man einfach anders eingestellt, hat vor allem auch Teams, wo alle mit an einem Strang ziehen. Da sind auch die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Chirurgen, Neurologen, alle in einem Team. Ja. Das funktioniert hier so nicht. Ja. Und das wäre auch wichtig, dass nicht jeder immer so einzeln kämpfen muss.
Und das ist, also letztes Jahr waren wir da tatsächlich in Berlin eingeladen bei dem Ärztekongress, wo sich quasi alle Plexuschirurgen aus der ganzen Welt treffen, sich alle zwei Jahre immer in einem anderen Land und tauschen sich gegenseitig aus über die neueste Operationsmethoden und so weiter. Und da waren wir eingeladen, mit dabei zu sein. Da waren auch die Plexuskinder aus den Niederlanden dabei, aus Großbritannien und aus der USA. Und ich wollte dir damit nur sagen, erzählt nicht nur einfach sowas, sondern wir waren jetzt wirklich bei diesem Kongress dabei, wo sich diese Chirurgen austauschen und mir die ganze OPs mit anschauen mussten. Und
nicht nur bei Kindern, also bei
Erwachsenen. Bei Kindern und bei Erwachsenen. Und es ist schon ein weltweites Thema. Also komischerweise, die Operateure können sich gegenseitig austauschen. Die schaffen es tatsächlich. Schön. Jedes Jahr zu treffen, da sind wir dieses Jahr wieder eingeladen in Turin, findet es statt im Herbst.
Und jetzt gibt es zum Beispiel Herbie, das Video gibt es jetzt auch mit Untertiteln auf Bulgarisch und Türkisch. Toll. Da hatte ich jetzt auch Kontakt mit der dortigen Organisation. Dann auf Schwedisch, da habe ich jetzt Kontakt über eine Gruppe von Physiotherapeuten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also wir versuchen natürlich auch das, was wir machen, mit den anderen zu teilen. Da sind wir also auch sehr daran interessiert, dass wir auch gemeinsam versuchen, auch an dieser Arbeit wirklich
mitzumachen. Ja. Klasse, also ihr arbeitet auf vielfältigen Ebenen sozusagen an dem Thema.
Genau. Ja. Schön. Und trotzdem würde ich mir weiterhin wünschen, dass sich das also auch in der Ausbildung der Gynäkologen einfach ein Thema ist, dass die besser Bescheid wissen, dass es nicht einfach nur was ist aus dem Lehrbuch und hoffentlich passiert mir das nicht, sondern dass es einfach alltäglicher wird. Und es wird teilweise auch geübt. Es ist eine Notfallsituation, die muss ich üben. Und wie gesagt, da müssen bestimmte Sachen passieren in einer bestimmten Reihenfolge. Und das kennen wir halt auch. Wenn irgendwas Seltenes passiert, dann kriegen wir auch eine Panikreaktion. Ja. Und machen vielleicht genau das Falsche. Und das wäre halt auch wichtig, dass das besser funktioniert, dass es einfach überhaupt nicht mehr oder nicht so oft zu diesen Verletzungen kommt.
Ja, sehr schön. Klasse, toll. Mensch, also ich habe während des Gesprächs mit euch fast zweimal weinen müssen, weil ich es irgendwie so ergriffen war von dem, was ihr so macht. Also ich finde es richtig, ich bin echt ganz geflasht. Ihr seid zwei ganz tolle Frauen und herzlichen Dank, dass ihr euch da so engagiert.
Wir machen es ja gerne.
Ja, genau. Wir machen es für die Eltern, die nach uns kommen. Ich sag mal, wir waren auf der Suche, wir möchten deshalb gerne weitergeben. Es war vielleicht unsere Therapie, sag ich mal, mit dem Thema umzugehen. Ja. Es war definitiv unsere Therapie, das seelisch gut zu überstehen. Ja, und es ist einfach so, die Menschheit verändert sich. Wie soll man das sagen? Nachsicht oder Rücksicht auf meine Mitmenschen wird immer weniger. Und das ist für mich auch so ein Thema, so, ja.
Ja, und jeder hat so seine Geschichte, ja. Und da muss man vielleicht mal ein bisschen fragen, was ist denn deine Geschichte, ja. Und einfach ein offenes Ohr mal haben und das ist ja immer diese Diskussion mit normal. Und auch die Plexus-Kinder könnte man jetzt auch diskutieren. Wir möchten nicht über unsere Verletzung definiert werden. Wir sind mehr als diese Verletzung natürlich. Ja?
Ja.
Das ist sicherlich eine Sache. Also ich spreche auch immer ganz oft von Betroffenen und nicht immer nur von Plexus-Kindern. Aber die Kinder brauchen halt auch irgendwas, womit die sich identifizieren können.
Ja.
Und die jungen Eltern, die haben Angst. Die wissen nicht, was kommt. Es wird ja auch immer ganz schwieriger mit den ganzen Krankengymnastikrezepten, mit den ganzen Therapien und so weiter.
Termine,
die
haben
natürlich auch ein Stück weit Angst, weil du weißt ja in dem Moment, wo das Kind nicht auf die Welt kommt, wie wir das erklärt haben mit der OP, wie schlimm ist mein Kind betroffen? Die Eltern haben natürlich auch Angst. Also ich sag mal so, wo ich nach Hause kam mit dem Lars vom Krankenhaus, habe ich auch das so irgendwie Eigelbeplexusparese. Da kam ich gleich als erstes auf einen Bericht, wo ein Mädchen erzählt hatte, die sowas hat, wie unglücklich sie ist über ihr Leben, weil sie kann niemals Fahrrad fahren. Ihr Arm ist 15 cm kürzer und ihr ist die Plexusparese geblieben und die ist nie weggegangen. Und ich weiß nur, dass sie gesagt haben, um der Himmels Willen, alles bloß nicht das. Und genau das ist aber eingetroffen bei meinem Sohn. Die schwere Plexusparese, das war irgendwie so für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, wenigstens denen, die nachkommt, wollen wir helfen. Man wird auch mit Plexusparese groß, glücklich groß.
Ja, es sind halt auch Herausforderungen, an denen ihr anscheinend nur gewachsen seid, so wie es aussieht. Toll, ich würde erstmal sagen, danke, es war wunderbar, euch kennenzulernen und euer Projekt und auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Danke.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und bis bald, eure Birte.